Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Im Podcast Autismus, Spektrumstörung, Diagnose und Ursache haben wir über die Diagnose und die Ursachen der Autismus-Spektrumstörung gesprochen. Wie wichtig es ist, diese Störung frühzeitig zu erkennen. Aber wie geht es dann weiter? Welche Behandlung soll erfolgen? Wie sieht es damit denn aus? Wer behandelt denn? Die Ärzte, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten? Gibt es Begleiterkrankungen, die häufig sind bei diesen Menschen? Und wie erleben diese Menschen zum Beispiel Schmerzen? Dies und vieles mehr erfahren Sie im Podcast Autismus-Spektrumstörung, Begleiterkrankung und Therapie. Und ich freue mich auch für dieses Gespräch erneut unsere Expertin Frau Christina Marquas begrüßen zu dürfen. Sie ist Diplompsychologin und approbierte psychologische Psychotherapeutin mit Fachrichtung Verhaltenstherapie, hat den Schwerpunkt Autismus-Spektrumstörungen und hat unter anderem bei der Entwicklung und Durchführung des Gruppentrainings für Autismus im Erwachsenenalter mitgewirkt. Sie ist tätig als Fortbildungs- und Gruppenleiterin und ich glaube noch ganz vieles mehr, was wir jetzt hier gar nicht alles erwähnen können. Liebe Frau Marquas, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Hallo Frau Dr. Maurer und vielen Dank, dass ich wieder Gast sein darf.
Ja, wir wollten uns ja heute auch mit den Begleiterkrankungen und der Therapie beschäftigen und ich würde mal direkt mit den Begleiterkrankungen beginnen wollen. Welche sind denn da so häufig, worauf sollte man achten?
Ich unterteile das mal in einen psychischen und einen körperlichen Bereich und da gibt es eine ganze Menge Begleiterkrankungen, die gehäuft auftreten. Zuallererst möchte ich da die Depressionen benennen. Die Depressionen, die liegen, wenn man so eine Punktprävalenz zu einem Zeitpunkt mal rundum guckt, wer ist denn betroffen, dann liegt die bei fast 30%. Also 26% aller Menschen mit Autismus haben jetzt im Moment eine depressive Episode. Und im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung, die zu 7% betroffen ist, ist das deutlich erhöht. Und es gibt auch Zahlen, die sagen, dass über 80% aller Betroffenen im Spektrum irgendwann im Leben mindestens eine depressive Episode entwickeln. Das ist wahnsinnig viel. Dann haben wir die ADHS mit und ohne Hyperaktivität. Die geht gerne gemeinsam mit Autismus einher. Also man sagt, wenn die Autismusdiagnose vorliegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand komorbid heißt das, also parallel von ADHS betroffen sein könnte, bei ungefähr 50-80%. Das ist wahnsinnig hoch. Wir haben noch verschiedene andere Störungen, Belastungen im Bereich der Psyche, Ängste, Zwänge, Tickstörungen, Schlafstörungen gehören ganz oft dazu, Impulskontrollstörungen. Unter Belastung entwickeln autistische Menschen auch gerne mal eine Psychose. Die Schizophrenie ist etwas, was früher mit Autismus verwechselt wurde, kann aber auch komorbid vorliegen. Und bei Frauen vor allen Dingen haben wir ganz häufig atypische Essstörungen, soziale Phobie, die vordiagnostiziert werden, die aber eigentlich eher Teil der Autismus-Spektrum-Störung sind. Und die Dyspraxie, die ist jetzt, wenn wir in den körperlichen Bereich gehen, ein Teil der körperlichen Auffälligkeiten. Dyspraxie bedeutet, dass die sehr tollpatschig sind und dass die Motorik nicht so funktioniert, wie sie es eigentlich sollte. Und da haben wir auch weitere körperliche Auffälligkeiten. Es gibt mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Chromosomenanomalien. Epilepsie tritt gerne komorbid auf. Wir haben viele Autoimmunerkrankungen im Spektrum. Und die Ehlers-Danlos-Syndrome sind auch ein zunehmend großes Thema, was Betroffene mitbringen und was sie auch stark belastet. Viele Autisten haben Schmerzen und Probleme, die Ursache zuzuordnen. Und das gelingt auch im Arztkontakt oft nicht. Das heißt, Schmerz ist auch ein Dauerthema für autistische Menschen.
So, jetzt haben wir zwei Sachen, die ich gerne noch mal weiter mit Ihnen abklären würde. Das eine ist, können Sie mal erklären, was ein Ehlers-Danlos-Syndrom ist?
Ja, das ist ein Syndrom, das sind viele Syndrome. Es ist gar nicht so leicht zu diagnostizieren. Und Das ist auch, soweit ich das weiß, noch gar nicht so gut erforscht. Das geht mit einer Hypermobilität einher. Das heißt, die Gelenke, die Haut sind viel elastischer, als sie das sein sollten. Und das erkennt man zum Beispiel daran, dass wenn Patienten so die Haut am Hals nehmen, die können die extrem weit wegziehen. Einige, nicht alle. Oder die können ihre Hand teilweise bis auf den Arm zurückklappen, den Ellbogen bis vor den Bauchnabel ziehen, ne, wenn man den so in der Seite einstützt. Also die Gelenke sind wahnsinnig mobil und dadurch werden die auch mehr belastet, geschädigt. Also die Kniegelenke springen raus, die Arme werden ausgekugelt. Und die Haut, das Gewebe, die stabilisieren nicht so gut, wie sie es sollten. Und dadurch haben die Betroffenen, wenn man so konsequent zu Ende denkt, bis hin zu Verdauungsstörungen. Also der Darm hat auch nicht so die Spannung, die er haben sollte. Dadurch transportiert er eben die Nahrung anders, ne? Und dann haben wir auf ganz vielen Ebenen körperliche Beschwerden, die alle auf diese mangelnde Festigkeit im Gewebe zurückzuführen sind. Ich hoffe, ich habe das als Nichtärztin korrekt eingeordnet. Und
Alles gut, aber dass einfach unsere Zuhörer auch und Zuhörerinnen damit auch etwas anfangen können, was das bedeutet, so ein Ehlers-Danlos-Syndrom. Und jetzt geht es natürlich auch noch um die Schmerzen. Zum einen haben ja auch diese Patienten häufig sehr starke Schmerzen, aber Schmerzen sind ja jetzt nun mal etwas, was jeder im Laufe seines Lebens irgendwann erfährt. Und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der mit der Selbstwahrnehmung Probleme hat, sicher auch mit der Wahrnehmung von Schmerzen anders umgeht, beziehungsweise das vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen kann, wie wir das könnten.
Ja, das ist genau richtig. Also nennt man Propriozeption, ne? Das, was so innen drin im Körper los ist, ist häufig überfordernd und wird anders wahrgenommen. Es hat mit der Sensorik zu tun. Da haben wir wieder die Neurologie. Die Patienten, die haben, und da gibt's wirklich wieder den bunten Blumenstrauß, ne? Die einen fühlen alles und zwar zur gleichen Zeit und in gleicher Intensität. Und für die ist es ein Problem, Blähungen nach einem Linseneintopf von einem Blinddarmdurchbruch zu unterscheiden. Also das ist alles gleich intensiv. Die fühlen Verdauungsvorgänge, die wir gar nicht so mitbekommen würden, als intensiv belastend schmerzhaft. Und andere auf der anderen Seite des Extrems spüren das gar nicht. Also ich habe Patienten, einer meiner Patienten hat zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall gehabt, konnte die Treppe nicht mehr hochgehen, das Bein nicht mehr anheben. Und wurde dann in der Klinik vom Arzt aufgefordert, springen Sie doch mal. Das hat der Patient gemacht, weil der Arzt das ja gesagt hat. Aber das klappte eigentlich nicht mehr so richtig. Das heißt, diese Patientin, von der ich spreche, hat den Schmerz nicht gespürt und hat deswegen Dinge gemacht, die man eigentlich von ihr nicht mehr erwarten würde. Oder ein anderer Patient, der einen Trümmerbruch sich zugezogen hat und den erst daran bemerkt hat, dass er mit dem Fuß nicht mehr in den Schuh reinkam. Am Schmerz hat der das nicht festgestellt. Und dann haben wir diese beiden Extreme von viel zu wenig fühlen bis hin zu viel zu viel und dann über alles in Sorge geraten. Und das ist natürlich schwierig, dann die richtige Behandlung anzubieten, wenn man nicht so ein normentsprechendes Schmerzempfinden hat. Und ein weiterer Aspekt, der ganz wichtig ist im Spektrum, da die Patienten auch zu viel hören, zu viel sehen, zu viel riechen oder eben nicht, ne? Hören die von frühester Kindheit an, das kann doch gar nicht sein. Ne? Das finden doch alle schön im Sommer ins Freibad oder das ist doch total lecker. Und sie empfinden es anders, kriegen zurückgemeldet, dass ihre Empfindung eigentlich keine Daseinsberechtigung hat. Und damit sind die zusätzlich verunsichert. Das heißt, wenn die schon mal Schmerzen spüren und die äußern, und dann kann man da im Labor nichts sehen oder die machen Bewegungen, die man eigentlich mit einem gebrochenen Arm nicht machen sollte oder könnte, dann erleben die auch hier von fachlicher Seite, das kann doch gar nicht sein. Sie können doch mit einem gebrochenen Arm nicht, ne, etwas festhalten. Und wenn man dann aber zum Beispiel Röntgen oder ne, bildgebende Verfahren einsetzt, sieht man, ach doch, kann wohl sein. Und dadurch haben die viele Folgestörungen, was eben so in der Orthopädie oder ne, in der Schmerzmedizin relevant ist.
Stelle ich mir natürlich auch sehr schwierig vor, ne? So als, ich meine, ich habe auch einige Patienten mit Autismus-Spektrum-Störungen, aber jetzt, die kommen ja zu mir als Schmerztherapeut, sind ja meistens schon vordiagnostiziert oder kommen, weil sie eben Schmerzen haben. Und wir gucken da auch ein bisschen anders drauf. Aber jetzt sage ich mal so als Hausarzt in einer Praxis mit einem, ja, heute sind die ja alle überlastet. Und wie geht man jetzt mit solchen Patienten um? Wie kann man das, ja, wie soll ich sagen, wie kann man das rauskriegen, was da eigentlich los ist? Worauf sollte man da achten?
Also ich finde es ganz wichtig, dass zum einen die Fachpersonen Autismus verstehen lernen, also dass die eher auf die Idee kommen, das könnte jetzt autistisch sein. Und die Autistinnen selbst, die sollten auch verstehen, was da mit ihnen los ist. Und wenn eine autistische Person von ihrer Diagnose weiß, dann ist es eine schlaue Idee, den Ärzten im Kontakt mitzuteilen. Ich wirke oft nicht so, als ob das so schlimm wäre, ne? Oder man sieht mir das nicht an oder ich fühle bestimmte Dinge nicht. Es ist immer besser, bildgebend zu untersuchen bei mir, damit die Ärzte eine andere Basis haben. Also das ist ganz wichtig von Patientenseite, Besonderheiten benennen und am besten mit eindrücklichen Beispielen. Es ist mir schon mal passiert, dass ich einen Tennisball großen Abszess hatte und den nicht bemerkt habe. Ne? Oder Fieber spüre ich nie, damit die Ärzte wissen, ah, oh Gott, ne? Das, okay, das ist jetzt die Basis, auf der wir arbeiten. Und von der anderen Seite her, sobald eine Autismusdiagnose irgendwo vermerkt ist oder sobald Ärzte merken, Mensch, also die Person, die hat so eine ganz flache Mimik oder eine ganz auffällige Stimme, also so neurologische Symptome, ist es eine gute Idee und da macht man ja auch nichts falsch, auf der Sachebene erstmal das, was gesagt wird, ernst zu nehmen. Also nicht so sehr auf das Bauchgefühl zu hören, sondern auf einer Sachebene zuzuhören und ein bisschen mehr in die Anamnese einzutauchen. Ein bisschen mehr mit Beispielen zu arbeiten, damit die Betroffenen einen Vergleich haben. Und das hilft dann einzuschätzen, womit man es eigentlich zu tun hat. Also welche Schweregrad, es gibt ja in der Schmerzmedizin die Skala, da können Autisten so gar nichts mit anfangen, weil die Skala ist individuell für jeden anders. Ne? Und wenn man sagt so, ab einer 7 würden andere Menschen gar nicht mehr aus dem Bett kommen oder große Schwierigkeiten haben, die Treppe hochzukommen oder ne, am liebsten schreien und weinen vor lauter Schmerzen. Ab einer 9 denkt man, oh Gott, ich muss sterben. Wenn man solche Beispiele gibt, dann können Betroffene viel besser einsortieren, ah, okay, dann ist das das und das bei mir.
Das ist das, was Sie hier schon im ersten Podcast gesagt haben, dass Sie vieles nur auf der Sachebene verstehen, ne? Und die Gefühlsebene da gar nicht mit reinbringen können.
Also ich arbeite gerne mit so Extremen, um diese Bilder klar zu machen. Es gibt unzählige Autisten, die wunderbar über den Kopf analysieren können, was der Subtext ist. Ne? Und das ist aber anstrengend. Und es gibt trotzdem eine Tendenz, eher auf Sachebene, Informationsebene zu kommunizieren oder ne, in den Kontakt zu gehen. Das heißt, also es ist nicht ausschließlich, aber im Arztkontakt lohnt es sich, die Sachebene viel mehr in den Fokus zu stellen.
Wenn man jetzt diese Diagnose bekommt, so als Betroffener oder Betroffene, wie geht man denn damit um? Was ist denn da wichtig?
Also das Erste, was super wichtig ist, ist, sich mit dem Thema Autismus auseinanderzusetzen. Also was sind die Symptome, ne, und was an mir ist denn autistisch? Über die Auseinandersetzung, das können Bücher sein, die man liest. Man kann in einer Verhaltenstherapie, die wird empfohlen zur Behandlung, reflektieren, was ist Autismus, was hat das mit mir zu tun, ne? Was erklärt das so in meinem Leben? Darüber kann man sich dem Thema nähern. Man kann auch, und jetzt Achtung, bitte gezielt, ne? Man kann auf Social Media sich schlau machen, aber es gibt Studienergebnisse, dass über 70% aller Social-Media-Beiträge nicht korrekt sind. Also da mischen sich Dinge, ne? Da wird über Autismus gesprochen, aber eigentlich sind das Symptome von Depression, ADHS, wie auch immer, weil die Person vielleicht gar nicht weiß, dass sie von beidem oder allem drei betroffen ist, ne? Trotzdem gibt es auch ein paar gute Kanäle, auf denen man sich informieren kann. Und mit Vorsicht kann man auch mittelmäßig gute konsumieren und dann gucken, was hat das mit mir zu tun. Und man muss ja nicht alles davon haben. Aber erstmal schlau machen über Symptome und über die eigenen Puzzlestücke, damit man besser versteht, was man braucht, was einem gut tut und wo vielleicht auch Grenzen sind. Das wäre das, was als allererstes nach einer Diagnostik geschehen sollte.
Jetzt gerade so diese Social Media oder auch die Internetsuchmaschinen, viele Patienten informieren sich ja da. Haben Sie da vielleicht eine oder andere Adresse, wo jetzt Betroffene sich informieren können und natürlich auch die Angehörigen? Das ist ja vielleicht auch wichtig, dass die wissen, worauf sie achten müssen oder was vielleicht da noch speziell zu beachten wäre.
Ja, genau, das ist auch wichtig. Also Fachverbände stehen immer ganz oben auf der Liste. Das heißt, da, wo sich Betroffene zusammentun, in Deutschland wäre das zum Beispiel ASPIS e.V., da kann man sich gut informieren. Und gerade bei ASPIS e.V. sind auch viele Betroffene, die wissenschaftlich tätig sind. Das heißt, da findet man qualitativ wirklich gute Informationen und umsetzbare Informationen. Also Adresslisten mit Diagnostikstellen, Therapeuten, Artikeln dazu, was im Behandlungskontakt sinnvoll sein kann, Diskussionen, was so, ne, komorbid relevant ist. Dann gibt es eine englischsprachige Seite, die finde ich persönlich sehr gut, ist auch von betroffenen ÄrztInnen und TherapeutInnen gestaltet. Die heißt Embrace Autism. Und bei Embrace Autism findet man ganz viel englischsprachiges Diagnostikmaterial. Das ist jetzt für diejenigen, die Englisch gut verstehen und sprechen, eine gute Option, weil das kostenfrei ist. Und da kann man, wenn man den Verdacht hat, man könnte betroffen sein, schon mal reinschnuppern. Bei ASPIS e.V. findet man übrigens auch deutschsprachige Tests und kann schon mal so Screenings vorab machen. Und das sind tatsächlich auch Tests, die in der Diagnostik von Fachleuten verwendet werden. Also das sind wirklich valide Instrumente, nennt man das dann. Und autismus.de, unter dem Link finden Sie den Bundesverband Autismus, gegründet von Eltern autistischer Kinder. Also hier haben wir jetzt eher auch so den Kanner-Aspekt mit drin, ne? Das komplette Spektrum. Da kann man sich auch gut schlau machen. Und ich empfehle immer Selbsthilfegruppen, also örtliche Selbsthilfegruppen zum Vernetzen. Und auch wenn man noch keine Diagnose hat, wird man als betroffene Person in der Selbsthilfegruppe ganz schnell merken, boah, hier werde ich verstanden oder ne, hier ist die Kommunikation ganz anders, die sind wie ich oder ach nee, Moment, ein bisschen sind die doch anders und dann hat man einen Hinweis, da ist vielleicht doch noch was anderes aktiv, ne? Das lohnt als Anlaufstelle für Betroffene und auch für Angehörige.
Das ist ja schon mal ganz wichtige Sachen. Und was jetzt noch wichtig ist, denke ich auch, ist, welche Behandlung sollte denn überhaupt stattfinden?
Also auch hier haben wir wieder diese S3-Leitlinie. Ne? Da ist gut untersucht, was wirkt und was nicht. Und also zuerst mal muss man sagen, dass nicht jede betroffene Person eine Behandlung braucht. Also man kann sich auch erstmal, wenn man leicht betroffen ist und wenig Einschränkungen, wenig Defizite hat, mit dem Thema auseinandersetzen und dann eine gute Selbstfürsorge treffen, eine gute, ich nenne das immer Lebensnische einrichten. Also selber gut gucken, was passt zu mir, ne? Welche Kontakte, welche Arbeit, wie auch immer. Das ist der eine Teil. Und wenn man stärker betroffen ist, mehr Einschränkungen hat, dann wird Behandlung relevant. Und im therapeutischen Bereich haben wir da die Verhaltenstherapie. Es gibt ja bisher keine Wirksamkeitsnachweise für andere Therapierichtungen. Die Verhaltenstherapie, die sehr im Hier und Jetzt arbeitet und sehr pragmatisch funktional, bietet für autistische Menschen einerseits die beste Kommunikation, also im Klartext, ne? Und andererseits pragmatische Hilfestellungen, was kann ich jetzt und hier machen, damit es besser funktioniert in meinem Leben. Das ist also eine Empfehlung, das ist aber nicht so leicht zu finden, weil nicht jeder Verhaltenstherapeut kann das anbieten. Das müssen, sonst macht es wenig Sinn, auch TherapeutInnen sein, die sich mit Autismus auskennen. Sonst hat man genau dieselben Missverständnisse, wie man die im Alltag mit Kollegen oder Nachbarn hat. Ne? Das heißt, die Fachkenntnisse sind entscheidend. Die Therapeuten, die findet man in Spezialambulanzen, in Autismustherapiezentren. Man kann auch unter der 116, 117 bundesweit anrufen und nachfragen, ob es Plätze bei autismusversierten Verhaltenstherapeuten gibt. Es werden immer mehr, man hat nicht immer das Glück, einen Platz zu bekommen, aber es werden schon immer mehr, die sich da fit und schlau machen. Und wenn jetzt die Verhaltenstherapie als eine Methode gilt, dann gibt es noch eine Reihe anderer therapeutischer Ansätze, die sozusagen an der Symptomatik orientiert werden. Das kann die Ergotherapie sein, das kann die Physiotherapie sein. Ich finde, eine gute psychiatrische Begleitbehandlung ist sehr wichtig, vor allen Dingen, wenn das Thema ADHS mit reinspielt, ne, Stimulantientherapie. Und gute Hausärzte sind wichtig, die sich mit dem Autismus auskennen oder sich darauf einlassen. Also die Beziehung muss gut sein, damit ein Hausarzt, der regelmäßig den Patienten sieht, auch auf die Idee kommt, Mensch, da verändert sich was oder ne, irgendwie das hat jetzt mit Psyche zu tun und jetzt überweise ich mal weiter. Das wäre auch ein wichtiger Behandlungsstrang. Und was auch sehr zu empfehlen ist, sind routinemäßige Untersuchungen. Also jedes halbe Jahr zum Zahnarzt, nicht erst, wenn man Beschwerden hat, regelmäßige Gynäkologietermine. Weil einfach die Betroffenen im Zweifel nicht so mitbekommen, dass sich im Körper was verändert hat. Das heißt, diese in Anführungsstrichen normale Bandbreite der Vorsorgetermine sollte man an Rituale knüpfen. Jeden Geburtstag zum, keine Ahnung, Zahnarzt, Gynäkologen, wie auch immer, oder Ostern, immer vor Ostern. Das ist auch so eine Behandlungsempfehlung. Und ansonsten hängt das immer von der Symptomatik und den Einschränkungen ab, ne, was man da am besten für Behandlungsstrategien empfiehlt.
Ja, auch das wieder sehr viele Informationen. Fehlt aus Ihrer Sicht noch etwas, was wir unbedingt noch erwähnen sollten?
Ja, ein Thema, womit ich mich intensiv beschäftige, sind so die Geschlechterunterschiede im Autismus. Bei Frauen kann der Autismus noch mal so ein bisschen anders aussehen, weil das, was wir in den Lehrbüchern finden, das sind so diese männlichen Stereotype. Und Frauen, von denen weiß man mittlerweile, dass die sehr viel besser kompensieren können. Die maskieren, das nennt man auch kamuflieren besser, die sind unauffälliger. Und weil die einen viel höheren Anpassungsdruck von Geburt an erleben, sind die scheinbar auch sozial kompetenter. Das heißt, diese autistische Symptomatik findet man bei Frauen häufig nicht so ausgeprägt, nicht so typisch oder anders. Die haben andere Spezialinteressen, Psychologie, Soziologie, der Mensch ist immer so ein Thema. Die versuchen, Menschen zu verstehen oder Filme, Romane. Und da kommt man vielleicht erstmal gar nicht so auf die Idee, dass das autistisches Spezialinteresse sein könnte. Oder auch Medizin ist ein Riesenbereich für den, die sich interessieren. Dadurch werden die auch sehr viel schlechter und seltener erkannt mit ihrem Autismus. Das heißt, das Geschlecht ist im Prinzip ein Nachteil in der Diagnostik, weil es A, noch keine diagnostischen Instrumente für weiblichen Autismus gibt und B, alle Fachleute geschult sind auf das Erkennen männlicher Autisten. Und da ist es ganz gut, wenn man sich ja so ein bisschen damit beschäftigt, was sind denn so typische weibliche autistische Symptome und in der Diagnostik auf beiden Seiten mitdenkt, dass Frauen vielleicht nicht so stark auffallen oder nicht so prototypische Bilder mitbringen.
Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Dann fasse ich das jetzt nochmal zusammen. Also die Erkrankung oder die Störung, muss man ja eigentlich eher sagen,
ja, genau,
stellt für Betroffene und Ärzte und auch für die Angehörigen eine Herausforderung dar. Es treten häufig Begleiterkrankungen auf, sowohl psychische als auch körperliche Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, Ängste, Schlafstörungen, aber auch auf der körperlichen Ebene die Epilepsie oder auch Autoimmunerkrankungen. Die Störung ist für Betroffene und Angehörige oft mit einem hohen Leidensdruck verbunden und die Therapie erfordert auch die Erfahrung von den betreuenden Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Und da ist vor allen Dingen die Verhaltenstherapie zu nennen. Aber auch für uns anderen Ärzte ist es wichtig, dass wir uns ein bisschen mit diesen Störungen auskennen, weil diese Menschen einfach ganz anders reagieren, so zum Beispiel auch auf Schmerzen. Die können sowohl schmerzempfindlicher als auch schmerzunempfindlicher sein und vieles einfach nicht ausdrücken. Und da ist es auch wichtig, auf der Sachebene zu bleiben und mit denen auch das entsprechend zu kommunizieren und zu erklären. Und was Sie jetzt zum Schluss noch gesagt haben, auch ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass bei Frauen eben sich der Autismus oft ganz anders darstellt. Liebe Frau Magmas, ganz herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit und das Zuhören.
Ja, und damit sind wir für heute am Ende. Das war der Podcast Autismus-Spektrumstörungen, Begleiterkrankungen und Therapie. Es gibt viele weitere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret. Die finden Sie alle in der Mediathek. Und was für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch wichtig ist, der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 2635 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.